Bücher. Der Lübbe Audio Podcast.
Lucid, tödliche Träume von Christoph Mathieu und Dennis Todorowitsch, gelesen von den Autoren.
Das kleine Aquarell zeigte einen blasslasierten Strand, auf dem ein schwarzer Kater mit milchweißen Augen stand. Rechts neben dem alten Tier zerlegte sich das Motiv in grobe, eckige Strukturen und wurde zu einem abstrakten Bild. Jedes Mal, wenn Professor Wendt sich nachdenklich durch seinen angegrauten Bart strich, wurde Signe nervöser und zwirbelte mit der Hand in ihren schulterlangen, strohblonden Haaren. Die 27-Jährige war eine der älteren Studentinnen der Kunstakademie, doch mit ihrem zierlichen Gesicht, ihrer blassen Haut und ihrem sanften Auftreten wirkte sie nahezu kindlich. Professor Wendt wandte sich von dem Bild ab und setzte sich breitbeinig auf einen Holzschemel. Signes Magen verknotete sich, als er ihr ein schiefes Lächeln zuwarf.
Technisch ist wie immer nichts auszusetzen. Aber darum ging es bei dieser Arbeit nicht. Die Aufgabe war, etwas Lebendiges, Impulsives zu schaffen, etwas wenig Durchdachtes. Ein Fenster zu ihrer Seele.
Aber das ist ein Fenster zu meiner Seele, dachte Signe. Es ist viel näher dran, als sie ahnen.
Dann habe ich das nicht richtig vermittelt, sagte sie stattdessen und wollte sich am liebsten ohrfeigen.
Ich sehe, was Sie vermitteln wollten, Frau Mortensen, aber diese Sorgfalt, mit der Sie arbeiten, diese pedantische Genauigkeit spricht vor allem von Ihrer Sorge, etwas falsch zu machen. Von Ihrer Angst vor den eigenen Impulsen. Ich spüre nichts, wenn ich dieses Bild betrachte.
Vielleicht, weil Sie nichts spüren können, dachte Signe.
Sie nahm das Bild von der Staffelei und schob es wortlos in eine Mappe, in der sie ihre Arbeitsproben aufbewahrte. Als sie vor knapp einem Jahr auf Empfehlung ihrer Kunstprofessorin in Kopenhagen an die renommierte Düsseldorfer Akademie gekommen war, hatte sie noch gedacht, dieser Schritt würde ihr Selbstbewusstsein stärken. Doch hier in Deutschland war ihre Dünnhäutigkeit nur schlimmer geworden.
»Sie sind sehr talentiert«, versuchte Wendt zu beschwichtigen. »Ich habe auch lange davor zurückgeschreckt, mich meinen innersten Ängsten und Gefühlen zu stellen, doch irgendwann habe ich den Sprung ins Ungewisse, den Sprung in meine Seele gewagt. Wenn Sie sich nicht trauen zu springen, dann müssen Sie jemanden finden, der Ihnen einen Schubs gibt.«
»Und Sie sind dann wohl der Auserwählte. Dabei malen Sie doch selbst seit Jahren nichts mehr. Eingebildeter, alter Mann.«
Diese Worte kamen nicht über Signes Lippen. Stattdessen sagte sie knapp, »Danke.« Sie schob sich an Wendt vorbei und verließ eilig das Atelier. »Frau Mortensen«, rief ihr der Professor in versöhnlichem Ton hinterher, aber sie hatte weder die Kraft noch die Zeit, sich mehr von ihm über die Angst vor ihrem Inneren anzuhören. Es war höchste Zeit zu verschwinden. Sie war ohnehin schon spät dran.
»Signe, da bist du ja endlich!«
Fabian kam ihr gleich am Eingang zum Labor entgegen.
»Es tut mir leid, Professor Wendt hat mich aufgehalten.«
Fabian nahm Signes Hand wie ein Vater, der seine trödelnde Tochter von der Schule abholt und eigentlich ganz schnell weiter muss.
»Komm, Dr. Dryden ist seit 10 Minuten hier und wartet.«
»Dr. wer?« fragte Signe, während Fabian sie durch das Foyer der Uniklinik zog.
»Dryden, die britische Neurologin, von der ich dir erzählt habe.«
Jetzt fiel es Signe wieder ein.
»Die mit dem Nobelpreis.«
Die für den Nobelpreis vorgeschlagen wurde, ja. Aber sie hat ihn nicht, Signe. Du hörst nicht richtig zu, weißt du?« Noch bevor sie sich bei Fabian entschuldigen konnte, waren sie am Labor angekommen. Er drückte Signe einen Kuss auf die Lippen und riss die Tür auf.
»Dr. Dryden, hier ist sie«, rief er aufgeregt in den Raum und schob Signe hinein.
Vor dem Fenster standen die Silhouetten zweier Personen im Gegenlicht, wie sie unterschiedlicher nicht hätten sein können. Ein pummeliger kleiner Mann, der mit einem Strohhalm aus einem großen Kaffeebecher schlürfte, neben einer großen, schlanken Frau im Jackett, die mit verschränkten Armen den Raum dominierte. Die Frau bewegte sich auf Signe zu, wobei sie aus dem Licht trat und Signe ihr Gesicht sehen konnte. Dr. Dryden musste etwa Mitte 50 sein und hatte ein kantiges, nahezu maskulines Gesicht, das so gar nicht zu ihrer zierlichen kleinen Nase passen wollte. Dass sie sich die schneeweißen Haare nicht färbte, ließ die Wissenschaftlerin nicht älter, sondern schillernder aussehen. Sie reichte Signe die Hand, ihr englischer Akzent war kaum zu hören.
»Mein Name ist Dryden, Sie sind Frau Mortensen?«
Signe nickte. »Ja, freut mich, Sie kennenzulernen.«
»Wenn ich Herrn Wang glauben darf, dann habe ich einen noch größeren Grund zur Freude«, antwortete Dr. Dryden, ohne zu lächeln, und zeigte auf den pummeligen Mann am Fenster.
Signe erkannte ihn jetzt wieder.
Es war Ye Wang, ein alter Studienkollege von Fabian, der vor einigen Tagen hier gewesen war, um irgendetwas mit ihrem Freund zu besprechen. Signe war selten in diesem Teil des Labors, wo die Monitore und Computer standen. Ihr Platz war drüben in der Röhre, im MRT-Scanner. Dryden kam schnell zur Sache. »Sie sind luzide Träumerin, Frau Mortensen?« Signe nickte. Dr. Dryden nahm einen dünnen Schnellhefter vom Schreibtisch. »Und wie weit, würden Sie sagen, reichen Ihre Fähigkeiten im Traum? Oder anders gefragt, was können Sie nicht?« Signe zuckte mit den Schultern. Sie wusste keine Antwort, doch Fabian kam ihr zur Hilfe. »Frau Mortensen ist in Ihren Träumen eigentlich zu allem fähig, Dr. Dryden. Wenn sie sich bewusst gemacht hat, dass es sich um einen Traum handelt, dann ist sie absolut luzide. Sie gestaltet ihren Traum freier als jeder andere Proband, den ich untersucht habe. Ihre Fähigkeiten gehen weit über Fliegen und dergleichen hinaus.« Während Fabian weiterredete, zeigte Dr. Dryden Signe das vorderste Blatt im Schnellhefter, auf dem ein verpixeltes Schwarz-Weiß-Bild zu sehen war, das ein wenig an eine Ultraschallaufnahme erinnerte. Darauf war in nebliger, weißer Schrift ein Satz zu erkennen. »Lieber Dr. Fabian, ich bin einverstanden.« »Grenzen gibt es vielleicht nur da, wo Signes Vorstellungskraft endet. Aber glauben Sie mir,« Dr. Dryden hatte genug gehört und unterbrach Fabians Redefluss. »Frau Mortensen, mir ist zu Ohren gekommen, dass der Satz auf diesem Bild von Ihnen stammt?« Signe nickte. »Und dass Sie ihn aus einem Traum heraus versendet haben?« »Ja, das war der erste Versuch von ganz vielen,« wollte Signe erklären, doch Dryden wusste wohl Bescheid und ließ sie gar nicht erst ausreden. »Das würde ich mir gerne mal live ansehen, wenn Sie nichts dagegen haben.« Ihr Lächeln war höflich und doch seltsam, als hätte sie es vor dem Spiegel üben müssen, wie ein zu menschlichen Emotionen unfähiger Roboter. Signe schaute verunsichert zu Fabian. Die Augen des jungen Wissenschaftlers strahlten. Er nickte Signe auffordernd zu. »Klar, warum nicht?« antwortete Signe. Dr. Dryden wandte sich an Fabian. »Dr. Hardenberg, dann legen Sie mal los. Zeigen Sie uns Ihr kleines Wunder.« Dr. Dryden beobachtete durch die schalldichte Scheibe, wie Fabian die Biosensoren an Signes Kopf anbrachte und sie langsam in den MRT-Scanner fuhr. »Und Sie vertrauen ihm?« fragte sie Ye Wang, ohne sich umzudrehen. Der zuckte mit den Schultern. Dryden sah ihn an und schwieg. In diesem Moment kam Fabian zurück in das Labor und ging geradewegs zu einem der Monitore, wo er eine Grafik aufrief. Fabian war voller Elan und Vorfreude, der berühmten Wissenschaftlerin seine bahnbrechende Arbeit vorzustellen. »Wir sind gleich soweit. Sie werden sehen, wir haben nicht zu viel versprochen.« Dryden nickte nachdenklich. Dann sah sie wieder auf den Schnellhefter. Auf der Titelseite stand in verpixelter Schrift: »Lieber Dr. Fabian, ich bin einverstanden.« »Einverstanden womit?« Fabian blickte auf. Er verstand die Frage nicht. Dryden verwies auf den Schnellhefter. »Diese Nachricht. Ich frage mich, was hat sie zu bedeuten? Ist das relevant?« »Für den Versuch? Nein, es ist eine private Nachricht.« Dryden horchte auf, aber Fabian winkte ab. »Sie ist auf dem Titel, weil es die erste Nachricht war, die Signe aus einem Traum heraus geschickt hat. Der Protosatz sozusagen.« Dryden brummelte ein leises »Aha« und blätterte weiter im Schnellhefter. Er war voller kryptischer Bilder, auf denen Worte und ganze Sätze auszumachen waren. Auf manchen waren kleine Zeichnungen zu erkennen. »Aber womit ist sie denn einverstanden?« wollte jetzt plötzlich Ye Wang wissen. Fabian war eben noch froh gewesen, dass Dryden nicht weiter bohrte, da sprudelte aus Ye auch schon die Antwort auf seine eigene Frage heraus. »Ach, ich weiß, sie war einverstanden, bei dir einzuziehen, richtig? Ihr seid doch neulich erst zusammengezogen.« Ye schien Fabians vorwurfsvollen Blick überhaupt nicht zu verstehen, als Dr. Dryden vom Schnellhefter aufblickte und nachhakte: »Pflegen Sie zu all Ihren Probanden noch privaten Umgang, Dr. Hardenberg?« »Nein, nein, das dürfen Sie nicht falsch verstehen. Wäre dann auch irgendwie ein bisschen eng in der Wohnung, nicht?« kicherte Ye. Fabian hatte alle Mühe, Yes pubertäre Laune zu ignorieren. Er hätte ihn am liebsten angeschnauzt, doch er fürchtete, dass er so sein Gesicht vor Dr. Dryden komplett verlieren würde. »Frau Mortensen und ich, wir haben hier im Labor ein absolut professionelles Arbeitsverhältnis.« Dryden hob die Augenbraue und Ye warf Fabian ein verschwörerisches Zwinkern zu, das ihn nur noch mehr irritierte. Schnell wandte er sich dem Monitor zu. »Schauen Sie, Sie müsst jetzt träumen.« Dr. Dryden legte den Schnellhefter beiseite, stellte sich neben Fabian und betrachtete die grafische Darstellung von Signe Mortensens Gehirnaktivitäten. Ein kleines Browserfenster rechts oben zeigte ein Video von Signes Augenpartie. Schnell und ruckartig bewegten sich die Augäpfel unter den blassen Lidern hin und her.
Zugang nur für Professoren. Steht groß vor den Treppen auf dem Schild an der glänzenden Eisenkette zum Sprungturm. Die Kette wackelt noch, als wäre sie eben erst angebracht worden und lenkt mir wie absichtlich das Sonnenlicht funkelnd in die Augen. Eine Bremse fliegt mir um den Kopf. Das lästige Insekt hat sich mit der Kette abgesprochen, mir den Badetag zu vermiesen. Es brummt in meine Ohren, schlägt eine Kurve und setzt sich auf meinen nassen Schenkel. Die Bremse klatsche ich tot. Das größere Problem steht oben, auf dem 5-Meter-Turm. »Nein, du darfst hier nicht hoch, Signe! Kannst du denn immer noch nicht lesen?« ruft das Problem. Ich kann sein Gesicht nicht erkennen, weil die Sonne direkt hinter ihm steht, aber mit seinen dünnen Beinchen sieht der dicke Mann in seinem hautengen, schwarz-weiß gestreiften Herrenbadeanzug und dem blöden Rauschebart aus wie der Schurke aus Popeye. Wie hieß der noch? Brutus. Er macht dämliche Turnübungen, wie aus dem 19. Jahrhundert. »Und eins und zwei«, ruft er sich selber zu. »Und eins und zwei«. »Wieso denn nur für Professoren?« schreie ich zu ihm hoch. »Wir wollen alle mal springen«, zeige auf die Kinder hinter mir. »Und wer ist alle?« fragt er. Ich drehe mich um und da steht keiner. »Wo sind sie denn alle hin? Hier war doch eben noch eine lange Schlange Menschen.« Der dicke Brutus lacht mich aus. Sein Bauch wackelt auf und ab. Dann macht er weiter seine Übungen zu eins und zwei und eins und zwei. Ich haue wütend nach einer zweiten Bremse, die mich ganz schockiert ansieht, weil sie wohl nur an mir vorbeifliegen wollte und überhaupt eine von diesen Friedensbremsen ist. Mir ist das egal. Alles Biester, diese Bremsen. Und die dicke Spaßbremse da oben ärgert mich am meisten. Aber ich will darüber stehen und mir nichts anmerken lassen. Ich versuche, den Mann zu ignorieren, aber ich spüre, dass er mich immer noch anstarrt. Also sehe ich doch wieder zu ihm hoch. Eine Wolke schiebt sich zwischen ihn und die Sonne und erst jetzt erkenne ich ihn. Es ist Professor Wendt mit seinem schiefen Lächeln und seiner gönnerhaften Arroganz. »Was denn?« rufe ich ihm zu. »Was wollen Sie noch?« Wendt nimmt seinen linken Fuß in die Hand und versucht, seinen kleinen Oberschenkel zu dehnen. »Signe, Signe, Signe«, sagt er und verliert fast das Gleichgewicht. Ich lache ihn laut aus, er lacht noch lauter zurück. »Signe, du darfst hier nicht hoch, weil du dich nicht traust zu springen, weil du nicht den Mut hast, weil du gar nicht weißt, wie das geht, mutig zu sein.« »Warum duzt mich Professor Wendt? Meint er denn, nur weil er jetzt wie eine blöde Comicfigur aussieht, mich wie ein Kind behandeln zu dürfen? Am liebsten würde ich ihn anschreien. Aber ich habe ein besseres Argument und bleibe höflich. Sie springen doch selber nicht. Seit Stunden hampeln sie da oben rum und machen eins und zwei.« Wendt lacht nur und boxt in die Luft. Plötzlich höre ich ein leises Klingeln und spüre ein vertrautes Gefühl von warmem Fell an meinem Bein. Ich sehe nach unten. Der schwarze Max mit seinem klingelnden Glöckchen am Halsband. »Schön, dich zu sehen, Max.« Der Kater blickt mich mit milchweißen Augen an, mit denen er mich doch sehen kann. Er scheint mich an etwas erinnern zu wollen. Ich muss nicht lange überlegen, was er meint. »Ein Traum, Max?« »Wenn du erstmal den Mut hast zu springen,« meckert Professor Brutus von hoch oben weiter, »wenn du dich deinen kindischen Ängsten endlich mal stellen magst, dann darfst du auch hier hoch, aber du willst ja nicht, dass man dir hilft,« sagt er und verzieht dabei das Gesicht wie ein Kind, das jemanden nachäfft. »Es reicht.« »Ist Ihnen klar, dass das ein Traum ist?« frage ich ihn drohend und zeige auf den schwarzen Max. Der Professor ignoriert den Kater. »Eins und zwei. Sie wissen, dass ich hier das Sagen habe, ja? Und eins und zwei. Und eins und zwei.« Ich schnippe und die Bremse von eben, die nur an mir vorbeifliegen wollte und die mich in der Zwischenzeit mit ihrem dummen Bremsenkopf schon fast wieder vergessen hat, muss wie ferngesteuert den Kurs wechseln und wieder auf mich zufliegen. Voller Angst flattert sie vor mir auf der Stelle. Ich nehme ein golden schimmerndes Pulver aus meiner Hosentasche und blase es der Bremse ins Gesicht. Sie kneift ihre riesigen Facettenaugen zu und reibt sich den Rüssel. Als sie die Augen wieder öffnet, ist sie über einen Meter groß und erschrickt darüber fast zu Tode. Ich verziehe keine Miene und zeige mit dem Finger auf Popeyes Gegenspieler auf dem Sprungturm. Die Bremse versteht, hält ihr linkes vorderstes Bremsenbein zum Soldatengruß an den Kopf und fliegt schnurstracks los und bis in den Himmel davon. Ein lauer Wind weht mir um die Nase und dann ist es plötzlich ganz still. »Jetzt ist sie weg«, lacht Professor Wendt vom Sprungturm. Aber er lacht nicht lange. Meine Riesenbremse ist nur einen Bogen geflogen und donnert jetzt geradewegs und mit der Geschwindigkeit eines Düsenjets auf ihn zu. Wendt kriegt es mit der Angst zu tun. »Mach sie weg, Signe! Sie müssen nur springen, Professor! Trauen Sie sich!« Erbarmungslos rast die Bremse auf ihn zu, nur noch 40 Meter. »Mach sie weg! Du kannst auch hoch! Schau!« Er zeigt auf die Turmtreppen. Auf dem Schild steht jetzt »Zugang nur für Professoren und Signe«. Aber ich muss jetzt streng sein. »Nur noch 20 Meter.« Wendt steht schon am Rand des Sprungturms, weint aber wie ein Kind, das von seinen Eltern abgeholt werden möchte. 10 Meter. Wendt will springen, hält sich aber krampfhaft fest. 4 Meter. 3. Wendt springt. Ich lache auf, die Bremse wird mit einem Puff wieder klein und fliegt davon. Professor Wendt klatscht mit voller Wucht ins Wasser, riesige Fontänen spritzen aus dem Becken. Die Bremse muss sich mehrmals ducken und ausweichen, um nicht vom Wasser zu Boden gerissen zu werden. Erleichtert fliegt sie davon. Wendt schlägt im Wasser umher und ruft, »Ich kann nicht schwimmen!« Aber ich muss jetzt streng sein. Ich wende mich ab und lasse ihn im Becken paddeln. »Signe, ich ertrink!« »Das hätten Sie sich vorher überlegen sollen, Professor«, rufe ich ihm zu, ohne mich umzudrehen. Wendts Antwort ist nur noch ein schwaches Gluckern. Ich habe genug gehört und hebe die Arme hoch. Zeit für den Strand. Der Kater klettert an mir hoch und legt sich um meinen Nacken. Mit Schwung reiße ich beide Arme nach unten und hebe ab wie eine Rakete. Unter mir zerbrechen die Fliesen in Stücke und ich rase bis zu den Wolken. Da oben breite ich gemütlich meine Arme aus und gleite, vom warmen Wind getragen, über das weite Land. Ich spüre, wie sich der schwarze Kater auf meinen Rücken legt und schnurrt. Er liebt es zu fliegen. Leise klingelt sein Glöckchen im Wind. Die grüne Landschaft unter mir endet da vorne. Dahinter liegt der weite Ozean. Ich spüre, wie die Barthaare des Katers meine Wange kitzeln, schaue über meine Schulter und sehe direkt in seine milchweißen Augen. Der schwarze Max neigt wieder den Kopf. Ach ja, das Zeichen für Fabian und Dr. Dryden. Ich balle meine linke Hand zur Faust, zähle bis 5, dann balle ich die rechte.
Dr. Dryden bewegte ihr Gesicht näher an den Monitor. Auf einer bunten Grafik, die einen Scan von Signes Gehirn zeigte, leuchtete eine blaue Fläche in der rechten Hirnhälfte auf. Kurz darauf geschah das Gleiche in der linken. »Was macht sie da?«, fragte Dryden neugierig. »Bewegt sie ihre Hände?« »Sie ballt ihre Fäuste«, korrigierte Fabian. »Erst die linke, dann die rechte. Das ist unser verabredetes Zeichen.« »Sie signalisiert Ihnen damit, dass sie bewusst träumt?« »Genau.« Fabian trat mit einem großen Schritt an einen anderen Monitor. »Wenn ich Sie dann bitten dürfte, die Show ist hier zu sehen.« Er öffnete eine Grafik, die wie ein Ultraschallbild aussah und nur aus Schatten, grauen Wolken und flackerndem Weiß zu bestehen schien.
Ich lande sanft mit den nackten Füßen im warmen Sand. Mein Kater springt von mir ab und läuft voraus zum Ufer. Ich atme die salzige Luft des Meeres ein und fühle mich, als wäre ich nach einer langen Reise endlich wieder zu Hause angekommen. Nirgendwo habe ich dieses Gefühl so stark wie an diesem Strand. Zwei Palmen streben aus dem weißen Sand. Weit vorne, wo die braunen Spitzen der Korallen aus dem Meer ragen, verfärbt sich das Wasser in strahlendes Türkis. Es ist ein Ort, den ich mir ausgedacht habe, und doch ist es der sicherste Ort der Welt. Manchmal, wenn ich mich bei Fabian ankuschle, denke ich, dass es sich in seinen Armen so ähnlich anfühlt, dass ich bei ihm in Sicherheit bin, so sicher wie hier im Sand zu liegen und Max dabei zuzusehen, wie er hinter der Brandung nach kleinen bunten Fischen Ausschau hält, die seinen milchweißen Augen ebenso wenig entgehen können, wie alles andere auch. Ein scharfsichtiger blinder Kater ist er im Traum. Der echte schwarze Max damals war tatsächlich blind, das arme Ding, aber hier ist nichts unmöglich und blinde Kateraugen sehen so scharf wie die eines Adlers. Wie ein apportierender Hund trägt er plötzlich einen Holzzweig im Maul und legt ihn vor mich hin. Ich nehme den Stock in die Hand und Max stützt sich auf seine Vorderpfoten. »Was soll ich ihn eigentlich schreiben?«, frage ich ihn. Doch das scheint ihm ziemlich egal zu sein, denn er rennt wieder zur Brandung, um bei den Fischen nach dem Rechten zu sehen. Ich beuge mich vor und zeichne mit dem Zweig einen Strich in den weichen Sand.
Dr. Dryden stellte sich zwischen Fabian und Ye Wang, als sich im Nebel ein Strich bildete. Ein Kreis schloss sich daran an, dann zwei spitze Dreiecke. Langsam war im Nebel die Skizze einer Katze zu erkennen. Dryden beugte sich neugierig vor und ließ ein leises Lächeln über ihre strengen Gesichtszüge fahren. Diese Eigenschaft schien sie mit Fabian zu teilen. Wissenschaftliche Phänomene lösten euphorische Gefühle in ihr aus. Unter der Strichzeichnung erschien eine kurze Botschaft. »Hallo, Dr. Dryden.« Ye Wang trat hinter die Wissenschaftlerin. »Das ist die Person, die wir suchen, oder?« Dryden nickte. Fabian huschte ein breites Grinsen über das Gesicht.
Die Sonne scheint mir warm in den Nacken, während ich im Schneidersitz im weißen Sand sitze und auf das hellblaue Meer hinausschaue. Da vorne treibt ein Körper. Es ist Professor Wendts Wasserleiche aus dem Schwimmbad. Der schwarze Max miaut ihm ein bisschen wehmütig nach und sieht sich nach mir um. Keine Sorge, Max. Ist doch nur ein Traum.
Sie hörten einen Auszug aus Lucid, tödliche Träume von Christoph Mathieu und Dennis Todorowitsch. Als E-Book erschienen bei BeBeyond in der Bastei Lübbe AG.
Das war's für heute von uns. Bis zum nächsten Mal beim Lübbe Audio Podcast.